steht im Matthäusevangelium Kapitel 14 und dort die Verse 22 bis 33. Der Matthäus berichtet uns, und es ist übrigens der Abend von diesem Tag, an dem die Speisung der 5000 war. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit weg vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Liebe Gemeinde, wenn man Schüler von Jesus ist, dann erlebt man etwas. Nicht immer nur interessante und schöne Dinge, sondern auch schockierende, angstmachende Dinge, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Zu diesem Bericht des Matthäus über das Gehen von Jesus auf dem Wasser und über das Gehen auf dem Wasser des Petrus, der dann fast versinkt und den Jesus dann tadelt, liebevoll tadelt. 3 Punkte für heute. Erstens, warum die Frage der Echtheit dieses Berichtes nicht egal ist. Das ist so eine Art Einleitung. Warum die Frage der Echtheit dieses Berichtes nicht egal ist. Zweitens, warum wir Glauben lernen sollen. Und drittens, warum Einsamkeit hilft. Warum die Frage der Echtheit dieses Berichtes nicht egal ist. Es ist in unserer heutigen, und man muss das so sagen, in unserer heutigen deutschen evangelischen Universitätstheologie so, dass die Echtheit der Wunderberichte der Evangelien, also die Jungfrauengeburt, die Auferstehung, die Heilungswunder, die Jesus getan hat, weitgehend angezweifelt oder nicht nur angezweifelt, sondern weitgehend verneint werden. Wenn man nachforscht, warum das so ist, dann stellt man fest, dass letztlich folgende Argumentation dahinter steckt: Die Wunder, die die Bibel berichtet, die können heute sozusagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen geschwollen wissenschaftlich, die können heute unter Laborbedingungen nicht reproduziert werden, so würde das ein Wissenschaftler sagen. Sie können physikalisch nicht gemessen und nicht bewiesen werden, und man beobachtet so etwas auch nicht wissenschaftlich, auch heute, wenn es heute solche Berichte gibt. Und deshalb hält man es für unplausibel, dass diese Wunder passiert sind. Es ist nicht verboten, dass man das für unplausibel hält. Gleichzeitig setzt man in der Theologie die Existenz eines Gottes einfach ohne Begründung voraus. Wird einfach vorausgesetzt. die Existenz eines Gottes, der auch nicht physikalisch messbar ist oder greifbar mit irgendwelchen physikalischen Methoden. Das wird einfach vorausgesetzt und man sagt dann, das muss man halt glauben. Das ist also ein bisschen zwiespältig. Neben dieser Universitätstheologie gibt es Hochschulen, an denen durchaus Argumente vorgebracht werden, warum es sich bei den Berichten der Evangelisten wirklich um Augenzeugenberichte handelt. Wir haben heute Morgen nicht die Zeit, dass wir uns genau die Argumente dieser beiden Lager ansehen. Beides, eins kann man vielleicht nur sagen, beide Seiten haben das Problem, dass die Faktenlage sehr gering ist. Wissenschaftliches Arbeiten heißt ja immer, man hat Fakten, man hat irgendwelche Beobachtungen oder Messungen oder experimentelle Ergebnisse und da macht man dann Schlussfolgerungen daraus, aus den Fakten. Und die Fakten zu diesen Wunderberichten, die sind sehr wenige, da gibt es ganz wenige Quellen. Und das ist einfach ein grundsätzliches Problem. Also darauf will ich jetzt heute Morgen nicht eingehen. Ich will aber auf einen Punkt kurz eingehen, in diesem Einleitungsteil, warum ist es nicht egal, ob diese Dinge, wie das Laufen auf dem Wasser oder die Heilungswunder und so weiter, ob diese Dinge tatsächlich passiert sind. Warum ist es nicht egal? Und jetzt kommt ein bisschen ein schwieriger Satz vielleicht. Wenn wir diese übernatürlichen Dinge, die Gott und Jesus nach den Berichten der Bibel getan haben, wenn wir die verneinen, dann verliert Gott für uns mehr und mehr seine Eigenschaft als Person. Gott wird dann zu einem Prinzip, zu einem Konzept. Es ist eine grundlegende Eigenschaft einer Person, dass sie interagiert. Die Kirchenbank da unten, die interagiert nicht. Die wurde irgendwann einmal dahingestellt und die bleibt auch da stehen, bis sie dann irgendwann mal wieder abgebaut wird. Dagegen, wenn ich jetzt von irgendjemandem von Ihnen den Namen laut rufen würde, dann würde derjenige sofort zusammenzucken oder herschauen, selbst dann, wenn er jetzt wegen der langweiligen Predigt total in Gedanken versunken wäre. Der würde sofort reagieren. Es ist eine grundlegende Eigenschaft einer Person, dass sie agiert und dass sie reagiert. Wenn Gott nicht in dieser Welt handelt, wenn Gott nicht in dieser Welt redet, dann wird Gott als Person diffus. Zumindest als Person weit, ganz weit weg. Nichts Genaues weiß man nicht. Gott ist dann als Person nicht mehr erfahrbar, weil er nicht handelt, weil er nicht agiert und weil er nicht reagiert. Dann macht auch Gebet wenig Sinn. Zumindest nicht den Sinn eines Gesprächs. Man kann dann vielleicht noch sagen, das hat einen meditativen Sinn oder so etwas. Aber Gebet hätte dann nicht den Sinn eines Gesprächs. Wie soll ich mit jemandem reden, bei dem ich nicht davon ausgehe, dass er spürbar reagiert, dass er zum Beispiel antwortet, dass er hilft, dass er eingreift? Wenn Gott nicht in dieser Welt Wunder tut, dann macht auch so ein Vers wie "Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen", macht es keinen Sinn. Viele unserer Nöte, wegen denen wir Gott anrufen, die brauchen ein echtes Wunder. Wir haben nicht nur solche Nöte, die man so mit kleinen Maßnahmen beheben kann. Wir haben viele Nöte, da brauchen wir ein echtes Wunder. Überall da, wo wir sagen, es ist die Situation wirklich komplett aussichtslos, da können wir nur dann beten, wenn wir wirklich auch annehmen, da ist ein Gott, der Wunder tut, der aussichtslose Dinge immer noch drehen kann. Wir wissen nicht wie, aber er kann es. Viele Theologen sagen, es ist doch im Grunde gar nicht so wichtig, ob diese Wunder genau passiert sind. Wichtig ist doch der geistliche Kern der Botschaft, Und es ist nicht so, dass diese Theologen dann ungläubig wären oder so. Wichtig sei doch der Kern der Botschaft. Das wäre aber dann eben ein Kern mit einem Gott, der letztlich im Dunkeln bleibt. Es ist nicht egal, ob dieser biblische Bericht ein Tatsachenbericht ist oder nicht. Das war jetzt die Einleitung sozusagen. Jetzt der zweite Punkt, warum wir glauben lernen sollten. Jetzt sind wir also beim Text. Jesus ermutigt seine Schüler, nicht nur den Petrus, er ermutigt seine Schüler dazu, dass sie mehr glauben lernen sollten. Das waren ja alles gläubige Leute. Die hatten alles verlassen, weil sie auf Jesus vertrauten, weil sie glaubten. Waren keine Ungläubigen. Aber Jesus ermutigt sie dazu, dass sie mehr glauben sollten, dass sie wachsen sollten im Glauben. Und er sagt zu dem Petrus, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und ich bin mir ganz sicher, dass Jesus das mit einem Lächeln im Gesicht zum Petrus gesagt hat. Steht nicht da. Und wir haben auch kein Bild, kein Pressefoto von dieser Situation. Aber man könnte das biblisch begründen, dass Jesus das mit einem Lächeln gesagt hat. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Petrus und die anderen 11, die im Boot waren, waren Leute, die an Jesus glaubten. Und jetzt sagt Jesus, noch mehr Glauben, das wäre besser. Noch mehr Glauben, ist das nicht stressig? Ist das nicht ein Druck? Warum ist denn noch mehr Glaube so wichtig? Geht es nur darum, dass wir auf dem Wasser laufen können oder Stürme stillen können oder dass wir durch Handauflegung Kranke gesund machen können? Es geht unter anderem tatsächlich darum, aber nicht nur. Ich möchte einen Satz von Jesus zitieren, der ein Grundproblem des menschlichen Unglaubens zeigt. Und wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann will ich auch sagen, ein Grundproblem des christlichen Unglaubens. Jesus sagt einmal zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, man kann das nachlesen in Johannes 5, Vers 44. Da sagt Jesus, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, aber die Ehre des lebendigen Gottes sucht ihr nicht? Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, aber die Ehre des lebendigen Gottes sucht ihr nicht? Die Pharisäer waren Leute, die genau wussten, mit wem man es sich nicht verscherzen durfte. Sie hatten sich in Kreisen bewegt, innerhalb derer man sich nicht oder kaum kritisierte, weil man aus diesen Kreisen nicht herausfallen wollte. Man wollte da dabei bleiben, man wollte dazugehören. Man hat sich gegenseitig geehrt. Eine Sache, die man vor Gott als Wahrheit erkannt hat, hat man in diesen Kreisen nicht offen ausgesprochen, wenn man andere damit vor den Kopf gestoßen hätte. Dagegen, gegenüber anderen Leuten, die einem nicht wichtig waren, da konnte man sehr hart sein. Ich finde mich da durchaus auch wieder. Solange wir Ehre bei Menschen suchen, vertrauen, glauben wir Gott nicht wirklich. Und jetzt kommt der Zusammenhang zu dieser Geschichte mit dem Laufen auf dem Wasser. Solange wir ihm nicht glauben, kann er uns seine Kraft nicht anvertrauen. Gott kann seine übernatürliche Kraft nicht Menschen anvertrauen, die Ehre bei anderen Menschen suchen. Wenn Gott uns seine Wunder in die Hand geben würde, solange wir noch Ehre bei Menschen suchen, dann würden wir diese Kraft missbrauchen. Wir würden uns und anderen schaden. Stellen Sie sich vor, wir können Wunder tun, wir können Stürme stillen, wir können Kranke heilen und wir wären dabei bedacht darauf, Ehre von Menschen zu suchen. Wir würden diese Kraft missbrauchen. Und wir würden das Falsche damit anstellen. Das Problem des Petrus war nicht einfach, dass er nicht glauben konnte, dass er auf dem Wasser laufen kann. Er hatte sozusagen ein allgemeines Kleinglaubenproblem. Das Kleinglaubenproblem hat viele Facetten. Glauben, vertieftes Vertrauen in den dreieinigen Gott, spielt in vielen Dingen eine große Rolle. Und uns Christen sieht man oft an, dass wir zwar an Jesus als unseren Erlöser glauben, und mit diesem Glauben kommen wir auch in den Himmel, dass wir aber im Alltag oft noch ganz kleingläubig sind. Das sieht man an unserem Verhalten, so wie man es beim Petrus auch gesehen hat. Man sieht uns schon an, ob uns nur Gott wichtig ist oder vielleicht auch das Geld. Ob uns nur Gott wichtig ist oder vielleicht auch die Ehre da und dort von den Menschen. Das sieht man uns an. Noch ein anderes kurzes Glaubensthema. Jesus sagt einmal, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was tut ihr da Besonderes? Unsere Feinde zu lieben, das kostet viel Kraft, Kraft, die wir nicht haben. Meine Feinde lieben, das kann ich erst dann, wenn ich glaube, was im Psalm 23 steht. Mir mangelt nichts. Das ist ja eine ganz ungeheure Aussage. Wer kann das von sich sagen? Mir mangelt nichts. Wenn ich das nicht glaube, dann bin ich noch damit beschäftigt, meinen Mangel zu stillen. Und dann stört mich jeder, der meinen Mangel erhöht. Es ist gut, glauben zu lernen. Es ist gut, da voranzukommen, mehr auf Jesus zu vertrauen, auch gegen jeden Schein. Es geht beim Glaubenlernen nicht darum, dass ich ganz fest glaube, dass auch ich Wunder tun kann, sondern es geht darum, dass ich lerne, Gott zu vertrauen, dass er mich so sehr beschenkt, dass ich nichts anderes mehr brauche. Dann hat der Heilige Geist Raum, dass er mich mit Liebe füllen kann und dass er, der Heilige Geist, so wie er das verteilen will, mir auch Vollmacht und Kräfte geben kann. Die Welt hat die Liebe und die Wunder Gottes so bitter nötig. Mehr Glauben lernen. Nimm einmal die Dinge, die dir gar nicht gefallen. Die Dinge, die anstrengend für dich sind, die Entbehrung, die Einsamkeit, die Verachtung oder sogar Schmerzen. Nimm einmal diese Dinge aus der Hand von Jesus und frag ihn, was er dir damit zeigen will. Jesus ist da, Jesus ist der Entscheider. Jesus ist unser Lehrer. Und jetzt noch ein kurzer dritter Punkt, warum Einsamkeit hilft. Also das Volk hatte gehen lassen und wie gesagt, es war dieser Abend der Speisung der 5000, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten, und am Abend war er dort allein. Zweimal kommt da dieses Wort allein kurz nacheinander vor. In der Stille und in der Einsamkeit kann ich lernen, dass Jesus echt da ist. Und ich kann lernen, ihn zu hören. Das muss man lernen. Das kann man nicht von Geburt an. Das kann man auch nicht von seiner Bekehrung an. Die Stimme Gottes, die Stimme von Jesus zu unterscheiden von den vielen eigenen Gedanken und anderen Stimmen. Wir glauben, dass Jesus immer bei uns ist. Und Jesus macht uns vor, dass wir so wie er mit dem Vater im Gespräch war, mit ihm im Gespräch sein können. Er redet echt persönlich, individuell und wir brauchen auch sein individuelles Reden. Vieles von dem, was wir für die Bewältigung von unserem Alltag brauchen, haben wir. Wir haben Kraft, wir haben Intelligenz und wir haben diese grundsätzlichen Wegweisungen in der Bibel. Aber wir brauchen zum Teil in unserem Leben eben auch individuelle Ratschläge von Gott. Ich brauche Gottes Leiten, wenn es um die Frage geht, soll ich ausgerechnet heute diesen kranken Besuch machen? Ist das heute dran? Ist das heute gut für diesen Kranken, wenn ich komme? Steht nicht in der Bibel, ob ich heute gehen soll oder morgen oder ob jemand ganz anderes gehen soll oder ob ich in 2 Wochen gehen soll. Wir brauchen Gottes Leiten und er will es uns auch geben. In der Einsamkeit mit Jesus passieren zumindest 3 Dinge. Da passieren noch viele andere Dinge, aber zumindest 3. Jesus will uns Wegweisung für individuelle Entscheidungen geben. Das Zweite, Jesus will an unserem Herzen arbeiten. Er will falsche Haltungen aufdecken, gerade solche Geschichten wie dieses Ehre bei Menschen suchen. In der Einsamkeit macht er uns solche Dinge, solche falschen Grundhaltungen klar. Im Lärm und in unserer Betriebsamkeit merken wir das oft gar nicht. Und Jesus will uns mit Frieden und mit Gnade füllen. Wenn wir erleben, wenn wir sozusagen spüren, dass Jesus da ist, dann wird unser Tank gefüllt, dass wir auch die lieben können, die uns nicht lieben. Sie kennen vielleicht dieses Gleichnis Spuren im Sand, wo es darum geht, wenn wir uns von Gott verlassen fühlen, dass es dann ein tröstlicher Gedanke ist, dass wir gerade da von Gott getragen werden. Gott will uns aber eigentlich mehr geben als das, als nur diese Gewissheit, wenn du im Dunkeln bist, dann trage ich dich, ich lasse dich das zwar nicht spüren, aber ich trage dich trotzdem. Gott lässt einmal oder mehrmals, das kommt 3-mal im Jesaja vor, 3-mal fast wortgleich. Da lässt er den Jesaja zum Volk und zu uns sagen, warum kam ich und niemand war da? Warum rief ich und niemand antwortete? Ganz oft ist es nicht so, dass Gott nicht da wäre oder sich nicht nähern wollte, aber wir sind nicht da. Wir sind mit unseren Gedanken wo ganz anders, wir sind mit unseren Sorgen beschäftigt und mit unseren Projekten. Gott ist da und erwartet, dass wir endlich zuhören. Jesus ist da, er ist für uns da. Sind wir auch da, um zu hören und zu antworten? Amen.